Deutschlandfunk. Hintergrund.
Vergessene Geschichte. Internierungslager für Deutsche in den USA. Von Arndt Peltner.
Auf die Internierungslager für Deutsche in den USA stieß John Christgau eher zufällig.
Ich suchte nach einer Ausbruchsgeschichte und ich fand einen Nachbarn, der im Zweiten Weltkrieg in einem Camp für Deutsche gearbeitet hatte.
Christgau arbeitete als Lehrer an einer Highschool in Belmont, südlich von San Francisco. Nebenbei schrieb er Bücher über Sport und amerikanische Geschichte.
Ich dachte zuerst an ein Kriegsgefangenenlager und dass er von deutschen Soldaten sprach, die in Deutschland in Gefangenschaft gerieten und dann in amerikanische Gefängnisse gebracht wurden. Es ging aber bei seiner Geschichte nicht um ein Kriegsgefangenenlager, sondern um Deutsche, die bereits in den USA waren, als der Krieg ausbrach. Deutsche Staatsbürger, die unter dem sogenannten Alien Enemy Internment Act interniert wurden. The Alien Enemy
Internment Act. Dieses Gesetz, der korrekte Name ist Alien Enemies Act, geht auf das Jahr 1798 zurück und ist bis heute in Kraft. Es spielt sogar in Plänen für eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps derzeit wieder eine Rolle. Im Zweiten Weltkrieg wurde es genutzt, um gegen Enemy Aliens, also Ausländer aus Feindländern, vorzugehen, die als potenzielle Spione und Saboteure angesehen wurden. Nach dem Gespräch mit seinem Nachbarn war Christgau neugierig geworden und fing an zu recherchieren. Er fand mehrere ehemalige internierte Deutsche und einige Wärter und schrieb deren Geschichten in seinem Buch Enemies – World War II Internment auf, das bereits 1985 erschien. Zu einer Zeit, als niemand von diesem Kapitel der amerikanischen Geschichte etwas wissen wollte. Wenn berichtet wurde, dann nur über das inzwischen recht bekannte Schicksal der Japanerinnen und Japaner in den USA, die nach dem japanischen Angriff auf den US-Seehafen Pearl Harbor als Sicherheitsrisiko eingestuft wurden. Dass auch die in den USA lebenden Deutschen und Italiener Opfer einer ausufernden Kriegshysterie wurden, an deren Ende die Zwangsinternierung von 11.000 deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in verschiedenen Lagern stand, ist noch immer wenig bekannt. Viele von ihnen waren vor Beginn des Zweiten Weltkriegs oder kurz danach nach Amerika gekommen, um hier Frieden und Freiheit zu finden. Wie Kurt Peters aus Hamburg, der in Seattle lebte. Seine Eltern waren Sozialdemokraten, die ihren Sohn vor der nationalsozialistischen Indoktrination bewahren wollten. Der junge Kurt wurde deshalb mit Einverständnis der Eltern Schiffsfunker. Die Reisen brachten ihn ins Mittelmeer, nach Südamerika und schließlich auf einem Öltanker in die USA. Das Schiff dockte am 31. August 1939 im Hafen von New York City an, einen Tag vor dem deutschen Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.
Der Kriegsbeginn in Europa bedeutete, dass es erst einmal keinen Rückweg für die Seeleute gab. Kurt Peters strandete in New York und fand seine Situation im Herzen der Stadt gar nicht so schlimm. Er genoss die große Stadt mit ihren Jazzclubs und Bars und plante bereits für seine Zukunft in den USA. Sein Ziel war es, amerikanischer Staatsbürger zu werden. Doch dann kam der Tag im Mai 1941, der sein Leben völlig auf den Kopf stellte. In den USA kursierten bereits Gerüchte von deutschen Saboteuren. Die gestrandeten Seeleute waren damit verdächtig.
Und eines Nachts, 3 Uhr, kam zu meiner Tür FBI und Border Patrol und Department of Justice und sagten, pack a bag and come with us. You'll be back in a day or two. Yeah. So I did that. Habe ich das getan und wir gingen zu einer Polizeibehörde und von da wurden wir nach Ellis Island gebracht.
Und Ellis Island, die Anlaufstelle für viele Einwanderer ins gelobte Land Amerika, wurde für Kurt Peters zum Gefängnis.
Dann waren wir 3-4 Wochen in Ellis Island. Right? Wir wussten nicht, was kommt. Niemand sprach zu uns. Und dann eines Tages kamen sie und haben uns auf eine Eisenbahn geladen. Haben uns aber nicht gesagt, wo wir hingingen. Und fuhren 3 Tage zum Westen. Das wussten wir. Wir gingen durch Chicago. Und da hatten sie eine verlassene Army Camp gefunden, Fort Lincoln, in der Mitte von North Dakota, in der Mitte von Amerika. Und haben das so hergestellt mit einem großen Zaun und Drahtseil und Türme an der, wie so ein richtiges Lager. Und da haben sie uns hingebracht. Und wir wurden Enemy Aliens erklärt, because wir waren Bürger eines Landes, mit dem wir nicht gute Verhältnisse hatten.
Vor Lincoln, südwestlich von Bismarck, der Hauptstadt North Dakotas gelegen, war eines von 8 Internierungslagern, die von der US-Einwanderungsbehörde INS unterhalten wurden. In ihnen wurden nach Angaben der INS insgesamt 31.275 Enemy Aliens interniert, davon mehr als 11.000 Deutsche. Es waren keine Spione, Saboteure, Kollaborateure. Die wurden verhaftet, verurteilt und in Gefängnissen des FBI untergebracht. In den Lagern der INS saßen viel mehr Menschen, die nur aufgrund ihrer Staatszugehörigkeit verdächtig waren. Einer von ihnen war Max Ebel.
Dann, wie der Krieg ausgebrochen ist, mussten alle Leute sich anmelden mit dem Militär. Ne? Dann haben sie mich gefragt, warum ich nicht gegen Deutschland kriegen, also einen Krieg für also schießen will. Ne? Ich habe gesagt, mein Bruder ist noch da, meine Mutter ist noch da und alle die Leute sind eine große Verwandtschaft.
Max Ebel, geboren 1919 in Speyer am Rhein. Die Eltern ließen sich 1929 scheiden. Der Vater wanderte in die USA aus. Der junge Max war ein begeisterter Pfadfinder. Doch mit der Machtergreifung Hitlers wurde dieser Organisation der Hitlerjugend einverleibt. Und Max Ebel weigerte sich, der HJ beizutreten. Der Druck auf ihn wuchs und gipfelte in einer Schlägerei, bei der Max mit einem Messer verletzt wurde. Schließlich bot der Vater an, den Sohn nach Boston in die USA zu holen. Am 28. Mai 1937 erreichte Max Ebel nach einer 10-tägigen Überfahrt den Hafen von New York City. Max Ebel arbeitete fortan als Schreiner im väterlichen Betrieb und genoss als junger Mann die große Metropole Boston. Mit dem Beginn des Krieges in Europa veränderten sich allerdings die Lebensumstände für die Deutschen in den USA. Deutschsprachige Zeitungen verschwanden aus den Zeitungsregalen. Die deutsche Sprache wurde so gut wie kaum mehr in der Öffentlichkeit gesprochen. 1940 mussten sich alle im Land lebenden Ausländer registrieren lassen. Diese Maßnahme richtete sich allerdings vor allem gegen Deutsche, Italiener und Japaner. Staatsbürger der gegnerischen Kriegsparteien, die im Land lebten. Fingerabdrücke wurden genommen, die Bewegungsfreiheit dieser Personengruppen eingeschränkt. In der beginnenden Kriegshysterie lagen die Pläne für eine Zwangsinternierung dieser Ausländer bereits auf dem Tisch von FBI-Chef J. Edgar Hoover.
Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor.
Am 7. Dezember 1941 griffen japanische Bomber den amerikanischen Seehafen Pearl Harbor auf Hawaii an. Mehr als 2400 Menschen starben. Die Reaktion der Amerikaner ließ nicht lange auf sich warten. Am 8. Dezember 1941 trat Präsident Franklin D. Roosevelt vor den amerikanischen Kongress.
I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan.
Die Kriegserklärung der Amerikaner hatte verheerende Folgen für Japaner, Italiener und Deutsche in den USA. Bereits am 10. Dezember, nur 2 Tage nach der Kriegserklärung Roosevelts, kündigte dieser im Bundesanzeiger, dem Federal Register, die verstärkte Kontrolle von Japanern, Italienern und Deutschen an. Dabei berief er sich auf den 143 Jahre alten Alien Enemies Act. Die Maschinerie der Bundespolizei FBI lief in den Folgemonaten zur Hochform auf. Das bekam auch Max Ebel in Boston zu spüren.
Die Polizei ist gekommen und wir haben nichts gehabt, kein Papier, nichts. Da ist reingekommen und alles und ein Haus untersucht. Und der Mann hat dann wieder gesagt, dass ich ein Spion bin.
Das FBI hatte schon seit längerer Zeit den Vater von Max Ebel unter Beobachtung, der Mitglied in einem deutschen Veteranenverband aus dem Ersten Weltkrieg war. Doch Max Ebel Senior war bereits amerikanischer Staatsbürger und damit für die Bundespolizei nur schwer dingfest zu machen. Der Sohn allerdings wartete noch auf seine neue Staatsbürgerschaft und geriet damit in die Fänge des FBI. Am 28. September 1942 begann für ihn eine fast zweijährige Reise durch amerikanische Gefängnisse und Lager. Schließlich im Mai 1943 ratterte der Zug nach Norden.
So, wir sind angekommen da in Nord-Dakota. Dann kommen wir an in Bismarck, das ist Hölle. Da war niemand da, war außerhalb von der Stadt. Dann sind die Lastwagen gekommen, dann sind wir da runtergefahren und dann haben sie die zugemacht.
Max Ebel verstarb 2007. Bei diesem Gespräch 7 Jahre zuvor war er 81 Jahre alt. Sie seien gut behandelt worden, erklärte er im Rückblick. Dennoch sei die Frage offen geblieben, warum ausgerechnet sie interniert wurden, andere aus ihrer deutschen Gemeinde dagegen nicht. Selbst deutsche Juden waren nicht sicher vor der Internierung, wie es Autor John Christgau in seinem Buch darlegt. Ebenso wenig wie US-Amerikaner mit deutschen Eltern oder sogar nach Lateinamerika ausgewanderte Deutsche. Die amerikanische Bundespolizei FBI brachte Deutsche aus 18 Ländern in Mittel- und Südamerika vor allem nach Texas ins Lager Crystal City. Und das mit dem Einverständnis dieser Länder. Für den 2018 verstorbenen Christgau war diese Verschleppung ein weiteres Beispiel für eine regelrechte Kriegshysterie.
Der Verdacht war, dass jeder Deutsche auf dem nord- oder lateinamerikanischen Kontinent ein potenzieller Saboteur und ein Vertreter der deutschen oder der japanischen Kriegsbestrebungen war.
Die offenen Fragen zu all diesen Vorgängen und Schicksalen bewegen heute noch die German-American Internee Coalition, die Vereinigung der deutsch-amerikanischen Internierten. Frühere Internierte und ihre Hinterbliebenen haben sich darin zusammengeschlossen, um ihre Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die Verhaftungen und Lageraufenthalte jenseits der wenigen bekannten Fakten aufzuarbeiten.
Wir haben um Listen aller Orte gebeten, an denen Menschen während ihres Aufenthalts in den Vereinigten Staaten entweder inhaftiert oder interniert waren,
sagt Karen Ebel, Tochter von Max Ebel, Rechtsanwältin, die heute als Abgeordnete im Parlament von New Hampshire sitzt und die German Internee Coalition mitgegründet hat.
Wir haben auch nach der Anzahl der Geburten in den verschiedenen Internierungslagern gefragt, aber auch nach den Todesfällen, denn es gibt Familienmitglieder, die bis heute nicht wissen, wo die Gräber ihrer Angehörigen sind.
Die Gruppe konnte mehrmals Kongressabgeordnete davon überzeugen, sich der noch offenen Fragen in Bezug auf die Internierung von deutschen Enemy Aliens während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Ausschüssen anzunehmen. Zuletzt im Jahr 2009, als zum 4. Mal der Wartime Treatment Study Act im Rechtsausschuss des Kongresses behandelt wurde. Das Gesetz sollte verabschiedet werden, um diesen Teil der internierten Geschichte ganz offiziell zu behandeln. Zu einer Abstimmung kam es nie. Im Dezember 2010 wurde das Gesetz ad acta gelegt. Die German-American Internee Coalition hofft dennoch weiter, dass der amerikanische Staat das Unrecht von damals an ihnen und ihren Angehörigen ganz offiziell anerkennt. Viele der internierten Deutschen schwiegen in den Nachkriegsjahren beharrlich über das Erlebte. 1988 schließlich entschuldigte sich Präsident Ronald Reagan bei den internierten Japanern und ordnete Reparationszahlungen für sie an. In den Folgejahren wurde das Schicksal all der anderen internierten Gruppen ebenfalls anerkannt, darunter japanischstämmige Amerikaner, japanische Staatsbürger, die aus lateinamerikanischen Ländern in die USA gebracht wurden, und Italiener.
Die Deutsch-Amerikaner und Deutsch-Lateinamerikaner sind die einzige Gruppe von Zivilinternierten des Zweiten Weltkriegs, die von der US-Regierung bislang nicht anerkannt wurden,
schreibt die German-American Internee Coalition auf ihrer Website. Karen Ebel.
Und da denke ich, dass die US-Regierung bislang einfach nicht genug Druck verspürt hat, um anzuerkennen, was da passiert ist.
Und schon bald könnte eine neue Gruppe von Ausländern hinzukommen, die aufgrund des Alien Enemies Act von 1798 verhaftet, interniert und abgeschoben werden sollen. Donald Trump, Ex-US-Präsident und Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hat angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl unverzüglich dieses Gesetz anzuwenden, um eine vermeintliche Invasion von Migranten aus dem Süden zu stoppen und mexikanische Staatsbürger abzuschieben. Das Brennan Center for Justice an der New York University hat sich in einem nun veröffentlichten Bericht mit dem Gesetz beschäftigt. Der über die Jahrhunderte kaum veränderte Alien Enemies Act ermächtige den Präsidenten, Nicht-Staatsbürger in Zeiten eines erklärten Krieges oder einer vom Präsidenten proklamierten Invasion oder räuberischen Invasion durch eine fremde Nation oder Regierung zu inhaftieren und abzuschieben. Das Brennan Center kommt daher zu dem Ergebnis:
Der Alien Enemies Act ist eine veraltete und gefährliche Befugnis in Kriegszeiten. Er verstärkt ethnisch-rassische Vorurteile und verleiht ihnen und einer Kriegshysterie einen rechtlichen Rahmen. Er wurde als Grundlage für Masseninternierungen, Vertreibungen und die Unterdrückung der Meinungsäußerung genutzt. Und das Gesetz kann so weit ausgelegt werden, dass Missbrauch durch Anti-Immigrationspolitiker und Gruppen nicht ausgeschlossen werden kann, die schon jetzt überlegen, ob es in Friedenszeiten für Massendeportationen genutzt werden kann.
Trump erwähnte das Gesetz auch kürzlich wieder in seiner Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung in Aurora im Bundesstaat Colorado.
And I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Think of that.
Das ist ein Wahlkampfversprechen seit einem Jahr und es ist auch ganz offiziell Teil des Parteiprogramms der Republikaner,
sagt Catherine Yon Ebright, die Autorin des vom Brennan Center for Justice vor wenigen Tagen veröffentlichten Berichts The Alien Enemies Act, Unjust, Unnecessary and Unconstitutional.
On top of that, for even longer,
Politiker, die sich gegen Einwanderung wenden, diskutieren den Alien Enemies Act schon länger. Anti-Einwanderungsdenkfabriken und Interessengruppen haben auch darüber gesprochen, ob damit eine Möglichkeit von Massenabschiebungen von Latino-Einwanderern möglich sei. Einige dieser einwanderungsfeindlichen Politiker und Gruppen denken schon darüber nach, was sein wird, wenn es einen größeren Konflikt mit China geben sollte und ob wir dieses Gesetz nutzen können, um Hunderttausende von Chinese Americans zu inhaftieren oder abzuschieben. Und so wiederholen wir buchstäblich die Fehler des Zweiten und Ersten Weltkriegs, die wir bei den Deutsch-Amerikanern, den österreichisch-ungarischen Amerikanern, den Japanern und italienischen Amerikanern gemacht haben.
Der Bericht des Brennan Centers kam für die German-American Internee Coalition überraschend, ist ihr jedoch mehr als willkommen. Zumal das Brennan Center Karen Ebel auch mitgeteilt hat, dass es dem US-Kongress empfehlen werde, eine formelle Entschuldigung für die Internierung der Deutsch-Amerikaner zu verabschieden. Bislang war das öffentliche Interesse an der Internierung von deutschen Staatsbürgern in den USA gering. Sie tauchte nirgends auf. Nicht einmal als Randnotiz in Schulbüchern, Vorträgen oder in Ausstellungen über die Internierung der Japaner und Japan-Amerikaner.
Eines der letzten Gespräche, das ich mit meinem Vater geführt habe, drehte sich um den Gesetzentwurf. Und ich sagte zu ihm: Papa, es ging dabei für mich immer um dich. Und ohne dich bin ich mir nicht so sicher, ob ich das noch weitermachen will. Mein Vater wollte mich aber nicht so einfach aus der Verantwortung entlassen. Er sagte: Karen, das ist wichtig. Und ich denke wirklich, auch wenn du es nicht für mich tust, dass du daran weiterarbeiten solltest.
Das war der Hintergrund. Vergessene Geschichte. Internierungslager für Deutsche in den USA. Von Arndt Peltner, Redaktion Nina Vogt.